Bitte um Entschuldigung, der hier ist die Bundesminister der Justiz.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, man kann die bedeutsame Frage der Todesstrafe nicht obenhin, bestimmt auch nicht aus irgendeinem dumpfen Gefühl heraus entscheiden. Gestatten Sie mir daher, dass ich Ihnen für Ihre Aussprache einige Gesichtspunkte bezeichne, die ich für bedeutsam halte und Ihnen einschlägige Unterlagen gebe. Man sieht das Problem der Todesstrafe nur richtig, wenn man es in seinem geschichtlichen Ablauf, in seiner Entwicklung betrachtet. Todesstrafe beruhte ursprünglich auf Blutrache, auf heidnischem Kulturopfer, ist nach der Christianisierung des Abendlandes zurückgedrängt worden, hat dann im Mittelalter einen Höhepunkt erreicht. Zahlreiche Taten, die uns heute als Lappalien erscheinen, sind mit dem Tode gesühnt worden. Diebstahl ganz geringfügiger Art, Fälschung von Münzen, Gewichten, Maßen, Gotteslästerung, sie alle führten zum Galgen. In England, das ist ganz interessant, sich das zu vergegenwärtigen, sind noch 1810 Ladendiebstähle bei einem Objekt über 5 Schillinge mit dem Tode bestraft worden. Und noch 1835 Entwendung von Briefen bei der Post mit dem Tode. Und es sind zahlreiche Todesurteile auch vollstreckt worden. Es ist ganz interessant, sich einmal die Ziffern der Menschen, die dem Henker verfielen, sich zu vergegenwärtigen. Unter Heinrich dem VIII. Sind 72.000 Todesurteile, unter der Elisabeth 89.000 Todesurteile gefällt worden. In Deutschland hat der Inhaber des Leipziger Schöffenstuhles, der Benedikt Carzo, allein von 1602 bis 1660 rund 20.000 Todesurteile gesprochen. Ein Nürnberger Scharfrichter am Anfang des 16. Jahrhunderts hat in 2 Jahren etwa 2.200 Todesurteile gefällt, die auch vollzogen worden sind. Ich brauche Sie nicht daran erinnern, was noch zu dieser damals im Vordergrund stehenden Todesstrafe für Strafen kamen, die Folter, das Rädern und vieles andere. Ich erinnere, auch das muss man sich vergegenwärtigen, wenn man ein klares Bild gewinnen will, dass ursprünglich die Todesstrafe der Abschreckung wegen öffentlich vollzogen wird, auf Marktplätzen, auf Straßen, gewöhnlich in der Form eines Volksfestes. Auch das liegt nicht allzu weit zurück. Selbst in Preußen war noch 1805 nach der preußischen Kriminalordnung der Lehrer verpflichtet, seine Kinder zu den Hinrichtungen zu führen. Erst in der Zeit der vielgescholtenen Aufklärung hat sich ein Wandel vollzogen. Und es waren ja nicht die schlechtesten Geister, die hier nach einer Änderung gerufen haben, besonders Thomas Morus in seiner Utopia. Die Söhne der Maria Theresia, man muss diese Namen erwähnen, Josef II. In Österreich, Leopold I. in Toskana, haben schon 1786, 1787 die Todesstrafe in ihren Ländern abgeschafft. Es kamen dann wieder Rückschläge, aber seit dieser Zeit, mit Recht sagt der Kollege Evers, seit 200 Jahren ist dieses Problem strittig, und ich möchte aber darüber hinaus sagen, hat sich eine Entwicklung vollzogen, die zu einer ständig zunehmenden Einengung der Todesstrafe geführt hat. Die grausamen Vollzugsformen sind vollkommen verschwunden, der Vollzug in der Öffentlichkeit hat aufgehört. Nun haben eine ganze Reihe europäischer und außereuropäischer Staaten die Todesstrafe abgeschafft. Rumänien 1865, Portugal 1867, Holland 1870, Schweiz 1874, Italien 1890, Norwegen 1905, Österreich 1920, Schweden 1921, Dänemark 1930, Spanien 1932, in Amerika zwischen 1847 und 1915 8 Staaten und dann in Mittel- und Südamerika zwischen 1873 und 1929 eine Reihe von Staaten, Mexiko, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Ecuador, Venezuela, Peru und Uruguay oder haben praktisch von dem Vollzug der Todesstrafe restlos abgesehen, so vor allem Finnland und schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts und Belgien seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Ich glaube also nicht, dass es ganz richtig ist, wenn der Kollege Dr. Evers vorwirft, man sei von einem Extrem ins andere gefallen, sondern das ist eine Frage, mit Recht haben das die beiden Herren betont, die die Menschen zutiefst berührt und auf alle Gebiete unseres Lebens greift. Wo die Todesstrafe nicht abgeschafft worden ist, ist sie auf ganz wenige Verbrechenstatbestände beschränkt worden, auch bei uns, auch in dem Strafgesetzbuch von 1871, nur Mord, Hochverrat, bestimmte Tatbestände der Sprengstoffdelikte. Aber auch bei uns hat sich dann seit dieser Zeit eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Problem der Todesstrafe vollzogen, nicht nur literarisch, sondern auch politisch. Und da darf ich auch Herrn Kollegen Dr. Evers berichtigen, nicht nur das Paulskirchenparlament hat sich 1848 zu der Abschaffung der Todesstrafe bekannt, sondern auch die preußische Nationalversammlung, beide übrigens ungefähr mit der gleichen Stimmenzahl, 60% für die Abschaffung der Todesstrafe, ausgenommen damals nur bestimmte Fälle des Kriegsrechts. Und tatsächlich, das wollen wir auch nicht vergessen, sind nach den Frankfurter Beschlüssen in Sachsen, in Württemberg, in Baden, in Hessen, in Oldenburg, in Braunschweig, in Hamburg, in Bremen und eigentlich in anderen kleinen deutschen Staaten ist die Todesstrafe abgeschafft worden. Nur Österreich, Bayern und Preußen haben davon abgesehen. Ich muss es Ihnen überlassen, daraus Schlüsse zu ziehen. Schon 1863 hat ein deutscher Juristentag damals in Mainz an den bedeutendste Rechtslehrer teilgenommen haben. Man muss schon sagen, die Planeten, die Fixsterne unseres Juristenhimmels, Ehring, Blank, Neist, von Wächter und Merkel, mit überwiegender Mehrheit die Abschaffung der Todesstrafe verlangt. Und es ist ja interessant, dass auch noch bei den Verhandlungen im Reichstag des Norddeutschen Bundes in den ersten beiden Lesungen sich der Reichstag für die Abschaffung der Todesstrafe entschieden hat. Dann hat sich in einer ja geschichtlich gewordenen Rede am 1. März 1870 Bismarck mit seinem ganzen Gewicht in diese Debatte geworfen und dann hat sich eine relativ kleine Mehrheit, 127 zu 119 Stimmen, für die Beibehaltung der Todesstrafe entschieden. Aber auch damals ist übrigens selbst von Bismarck gesagt worden, dass diese Entscheidung keine endgültige sein solle, sondern dass man die Entwicklung abwarten wolle. In Deutschland ist dann eine gewisse rückläufige Entwicklung in dieser Frage eingetreten. Juristentag 1910 in Danzig, Juristentag 1912 in Wien haben sich für die Beibehaltung der Todesstrafe eingesetzt. Aber sehr interessant, dass auch die Abstimmung des Ausschusses in Wien mit 159 zu 158 Stimmen sich für die Beibehaltung entschied. Die Entwürfe eines neuen Strafgesetzentwurfs in der Folgezeit haben auch immer knappe Ergebnisse gezeitigt. In der Weimarer Nationalversammlung wurde die Beibehaltung der Todesstrafe mit 153 zu 128 Stimmen beschlossen. Aber sehr interessant ist, dass damals ein Mann eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, dem zu begegnen, ich mir immer noch als großen Gewinn anrechne. Geheimrat Kahl, der große Strafrechtler, der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Reichstag. Und es ist sehr interessant, dass dieser Mann bei dem Juristentag in Wien 1912 die entscheidende Rede für die Beibehaltung der Todesstrafe hielt und dass er sich im Laufe der Jahre am Ende dagegen aussprach. Es trifft nicht zu, was Herr Abgeordneter Evers sagt, dass es hier nur festgefahrene Meinung gäbe. Und es wäre trüb, wenn es in diesem Punkt nicht den Willen gäbe, den Dingen nachzugehen, diese schwierigen Fragen, die wirklich ja religiöse, weltanschauliche, kriminalpolitische sind, ernstlich zu erwägen. Und ich meine, es gilt besonders, die Stimme derer zu hören, die sich mit diesen Problemen zutiefst abgeben. Wenn ein Mann wie Karl, ein Mann mit der höchsten Einsicht in die Rechtswissenschaft, in die Rechtspolitik und in die allgemeine Politik im Laufe seines Lebens seine Anschauung wandelt, so ist das, glaube ich, für uns eine ernste Mahnung. Die Dinge sind dann in der Weimarer Verfassung so weitergegangen, dass der Reichsjustizminister Koch-Weser im Jahr 28 eine allgemeine Enquete, oder vielmehr, es wurde eine Enquete damals bei allen im Geistesleben hervorragenden Deutschen veranstaltet. Und aufgrund dieses Materials hat sich Koch-Weser dann im Jahr 1928 veranlasst gesehen, die Landesregierungen zu ersuchen, weiterhin von der Vollstreckung der Todesstrafe bis zu einer einheitlichen reichsrechtlichen Regelung abzusehen. Und dann auch wieder der zuständige Rechtsausschuss im Oktober 1929 sich für die Abschaffung der Todesstrafe entschieden. Aber man hat sich dann endgültig nicht einigen können und die Dinge sind am Ende liegen geblieben. Die Entwicklung nach 1933 ist Ihnen bewusst. Italien hat 1931 unter dem Eindruck der faschistischen Lehren die Todesstrafe wieder eingeführt, ist aber in der Anwendung sehr zurückhaltend geblieben. In Deutschland sind schon im Jahr 1934 mehr Menschen hingerichtet worden als in der gesamten Zeit von 1924 bis 1933. Und wie dann die Guillotine und die Galgen ihre Tätigkeit gesteigert haben, Sie wissen es ja alle, in den Jahren 33 bis 45 sind in Deutschland rund 16.500 Todesurteile vollstreckt worden, davon allerdings in den Kriegsjahren rund 15.900. Das sind auch die Todesurteile, die in Wirklichkeit vollstreckt worden sind. Ein einziger Scharfrichter in München, der Reichardt, hat in den Jahren 33 bis 45 2.948 Hinrichtungen vorgenommen. Nun ist richtig, der Parlamentarische Rat hat sich dazu entschlossen, die Todesstrafe in dem Grundgesetz abzuschaffen. Der Kollege Dr. Evers sagt, das sei nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen. Ich will zugestehen, dass die Dinge dort nicht in allen Einzelheiten durchdacht worden sind, dass wir zweifellos im Parlamentarischen Rat unter dem Reflex der Ereignisse der Jahre vorher gestanden sind. Und ich vergesse nicht, dass die leidenschaftlich bewegte Rede unseres Herrn Kollegen Dr. Wagner damals viele in ihren Bann schlug und dass ein Teil des Parlamentarischen Rates die zweifellos auch damals vorhandenen Hemmungen zurückstellte und sich für den Antrag des Herrn Justizrats Wagner entschied. Nicht richtig, was der Herr Kollege Evers sagt, dass in keinem anderen Staat die Abschaffung der Todesstrafe in die Verfassung aufgenommen habe. Über die Zweckmäßigkeit kann man durchaus streiten und ich hatte damals meinerseits auch Bedenken, im Grundgesetz diese Frage zu klären. Aber diesen Weg ist eine ganze Reihe von Staaten gegangen. Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Nicaragua, Kolumbien, Ecuador und Uruguay haben alle in ihrer Verfassung die Todesstrafe abgeschafft. Und bei der Bedeutung der Frage hat das vielleicht einen gewissen Sinn. Ich glaube, die Herren Evers und Dr. Essler haben vollkommen recht, dass zunächst die Beurteilung des Problems der Todesstrafe eine Frage der Weltanschauung, auch der Religion ist. deshalb werden eben Grundfragen beantwortet werden müssen und verschieden beantwortet werden können. Die Frage, hat der Staat das Recht, das Leben eines Menschen zu vernichten? Hat der Staat das Recht, einem Menschen zuzumuten, andere Menschen berufsmäßig zu töten? Und je nach der Weltanschauung, wenn Sie mir das Wort gestatten, des Einzelnen wird die Antwort verschieden ausfallen. Dabei spielt eine wesentliche Rolle, wie man sich zum Tode stellt. Ob man ihn, wie damals Bismarck in seiner Rede am 1. März 1870 als Januar Vitae, als Gegengesicht des Lebens sieht, oder ob man in dem Tod ein absolutes Auslöschen empfindet, oder ob man den Tod als ein ungeklärtes Mysterium sieht. Noch bedeutsamer ist vielleicht die Frage, welche Rolle man dem Staate zubilligt, vor allem, ob man den Satz, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, dahin auslegt, dass hinter dem Staat Gott steht. In unserer bayerischen Verfassung ist der klassische Satz, alle Staatsgewalt geht vom Gott aus, aus dieser Erwägung vermieden worden. Man hat erklärt, das Volk ist nur der Träger der Staatsgewalt, aber alle Gewalt ist bei Gott. Also die Frage, ob man annimmt, dass das Volk seine Staatsgewalt von Gott hat, dass hinter dem Staate und hinter dem Volke Gott steht, oder ob man in dem Volk und damit hinter dem Staat nur eine irdische Staatsgewalt sieht, im Staate lediglich ein Menschenwerk sieht. Das ist, der Kollege Evers hat den Artikel in Christ und Welt zitiert, in dem man ja so weit geht, dass man sagt, nur ein theokratischer Staat dürfe die Todesstrafe verhängen. Also nur der Staat dürfe dem Menschen das Leben nehmen, der Deum imitatur, der Gott nachfolgt, der Gott in seinem Werke nachahmt. Es würde zu weit führen, diese Dinge hier vertiefen zu wollen. Auch Bismarck war ja dieser Anschauung. Seine Argumentation in seiner damaligen Rede war, eine menschliche Kraft, die keine Rechtfertigung von oben in sich spürt, ist zur Führung des Richterschwertes nicht stark genug. Der dritte entscheidende Punkt in der weltanschaulichen Bewertung ist wohl, wie man die Würde, das Gewicht des einzelnen Menschen im Verhältnis zu Staat und Volk bewertet. Hitler hat den Einzelnen verachtet, er hat nur der Rasse einen Wert gegeben und ist deswegen über die Leichen von vielen Tausenden geschritten. Aber alle diese Grundfragen lassen, das müssen wir zugestehen, verschiedene Antworten zu, sodass er eben das Ja oder das Nein zur Frage der Todesstrafe nicht nur von der Weltanschauung her beantwortet werden kann. Tatsächlich ist es ja so, dass sich Befürworter und Gegner der Todesstrafe von jeher durch alle Lager, durch alle geistigen, durch alle politischen Lager ziehen. Ich darf vielleicht auch in diesem Zusammenhang sagen, dass die Haltung des Christentums zu diesem Problem in keiner Weise einheitlich ist. Die Zitate aus dem Alten Testament lassen sich ohne weiteres für die Todesstrafe verwerten. Ebenso Zitate aus dem Neuen Testament. Ich meine aber auch vor allem die geistliche Grundhaltung des Neuen Testamentes gegen die Todesstrafe. Es kommt halt durchaus darauf an, wie man die Akzente setzt, und dann wird die Antwort verschieden ausfallen. Ich darf nur erwähnen, dass zum Beispiel die Waldenser die Todesstrafe als unsittlich verworfen haben, dass dagegen der Papst Innozenz III. Aber Verwahrung eingelegt hatte. Vielleicht auch einige Tatsachen, die nicht uninteressant sind. In der Paulskirche haben von 14 protestantischen und katholischen Geistlichen 9, darunter immerhin der spätere Bischof von Ketteler, für die Abschaffung der Todesstrafe gestimmt. In der preußischen Nationalversammlung von 38 Geistlichen 31 für die Abschaffung der Todesstrafe. Darf ich ein Wort von Ernst Moritz Arndt in der Paulskirche zitieren? Der sagte, der Verbrecher, der morgen hingerichtet wird oder nach 30 Jahren stirbt, mag vielleicht besser sein als sein Beichtvater, als der Oberrichter, der ihn verurteilt hat. Das ist auch der christliche Glaube. Nun wird viel bei der Erwägung dieses Problems mit der Volksüberzeugung gearbeitet. Und auch ein Mann wie Karl hat zum Beispiel bei seinem Referat in Wien die Volksüberzeugung in den Vordergrund gestellt. Auch die verehrten Herren Kollegen haben darauf verwiesen. Darf ich ein ketzerisches Wort sagen? Ich glaube, man verkennt das Wesen der Demokratie, wenn man glaubt, das Parlament sei der Exekutor der Volksüberzeugung. Ich meine, das Wesen der repräsentativen Aristokratie ist ein anderes. Die Parlamentarier haben die Pflicht und die Möglichkeit, aus einer größeren Einsicht, aus einem besseren Wissen zu handeln, als es der Einzelne kann. Ich möchte auch meinen, wer das hohe Mandat der Volksvertretung hat, wird am Ende eine größere Charakterstärke haben, die notwendig ist, um eine wichtige Frage unseres Volkes richtig zu entscheiden. Nun, es kann keine Rede davon sein, dass die Volksüberzeugung einheitlich oder homogen sei. Also es gibt ja diese Volksbefragungen. Zum Beispiel das Gallup-Institut hat 1936 in Amerika eine Mehrheit von 61% für die Todesstrafe erbracht. Das Demoskopische Institut in Allensbach im März 1949 eine Mehrheit von 74% für die Todesstrafe. Auf der anderen Seite haben Volksabstimmungen in der Schweiz und in einzelnen Staaten Amerikas, Nordamerikas, Mehrheiten für die Abschaffung der Todesstrafe ergeben. Vor allem aber, meine Damen und Herren, schwankt die Volksmeinung, ist von Stimmungen, ist von bestimmten Reizen abhängig. Unter dem frischen Eindruck von Gewaltverbrechen, von Mordtaten, fordert sie die Todesstrafe. Interessant, dass Herr Kollege Evers stark unter dem Eindruck der Untat des Attentäters Hallasch steht. Aber meine Damen und Herren, es gibt auch andere Stimmungen, will ich einmal sagen. Als Sacco und Manzetti vor dem elektrischen Stuhl standen, da hat sich eine ganze Welt gegen die Vollstreckung der Todesstrafe aufgebäumt. Nun, es gab auch andere, ich könnte viele Fälle zitieren, beispielsweise zur Zeit Voltaires, die Justizaffäre Calat, die damals die Gemüter erregt hat. Na, also ich muss auf jeden Fall für mich sagen, als ich um das Leben der durch die Militärgerichte Verurteilten rang, da habe ich mich bezogen auf das Grundgesetz und habe gesagt, ihr die Amerikaner, ihr dürft nicht mehr vollstrecken, weil es hier auf deutschem Boden keine Todesstrafe mehr gibt. Und ich würde mich mit meiner eigenen Haltung in Widerspruch setzen, wenn ich jetzt einen anderen Standpunkt einnehmen würde. Meine Damen und Herren, wenn wir heute in der Zeitung gelesen haben, dass die niederländische Königin den letzten zum Tode verurteilten Deutschen, den Willy Lages, begnadigt hat, haben wir das gebilligt oder haben wir es verurteilt? Ich weiß es nicht. Auch hier, meine ich, wirken Stimmungen in ganz wesentlicher Weise mit. Aber, meine Damen und Herren, wir haben ja einige Jahrzehnte Psychoanalyse hinter uns. Und ich glaube, manches hat sie immerhin aufgeklärt. Abgesehen von den aktuellen Reizen ist eben für die sogenannte Volksüberzeugung, na, das sind irgendwelche Residuen, die im Blute liegen, noch wirksam. Noch Reste der früheren Entwicklungsstufen, das sind Stimmungen, die sich einer rationalen Kontrolle entziehen, bei dem einfachen Menschen noch mehr als bei dem geistig differenzierten Menschen. Der Psychoanalytiker sagt uns, dass in jedem Menschen der Drang zur Vernichtung, zur Zerstörung liegt und dass es Verdrängungen gibt, dass man diesen Drang auf den anderen, vielleicht sogar auf den Staat zu übertragen versucht. In einem sehr interessanten Gutachten, das der Jurist Liebmann diesem Wiener Juristentag erstattet hat, da sagt er, dass der Anhänger der Todesstrafe überall unter dem Einfluss ererbter Gefühle kämpft. Vielleicht wollen wir uns diesen Satz bei der Behandlung dieses Problems vor Augen stellen. Man operiert manchmal mit der Erwägung, die Todesstrafe, die Abschaffung der Todesstrafe würde da auch zu Verdrängungen anderer Art führen, würde am Ende in der Lynchjustiz endigen. Tatsache ist, dass dort, wo gelyncht wird, am meisten gehängt wird oder hingerichtet wird. Das ist so viel Bedenken man mit dem Herrn Kollegen Evers gegen Statistiken haben muss, eine unbestreitbare Tatsache. Schmerzlich hat es mich berührt, dass Herr Kollege Evers, der mit Recht seine ethische Haltung in den Vordergrund gestellt hat, das Vergeltungsprinzip nach die Talionstheorie aufstellt, dass man Gleiches mit Gleichem vergelten müsse. Ist das möglich? Eben, was haben wir verziehen? Und es ist ja praktisch, das ist, Herr Kollege Evers, ethisch unmöglich. Ja, wir wissen, wir können bei keinem Sittlichkeitsdelikt Gleiches mit Gleichem vergelten. Vielleicht auch in dem Zusammenhang ein Zitat des Juristen Merkel, was ich für sehr richtig halte, der sagt, die Strafe soll nicht den Geist der Elemente spiegeln, die sie bekämpft, sondern derer, die berufen sind, jene emporzuziehen. Man hat dann auch die Todesstrafe zu rechtfertigen versucht als Notwehrrecht des Staates. Davon kann praktisch auch keine Rede sein, soweit es sich um den einzelnen Mordfall handelt. Und die Konstruktion, dass der Ermordete sein im Augenblick des Angriffes gegebenes Notwehrrecht dem Staat abtrete, der es dann in der Hinrichtung anwende, ist nach meiner Meinung nicht haltbar. In Betracht käme eine derartige Rechtfertigung nur bei einer großen Anzahl von Anschlägen, die letztlich gegen die Gemeinschaft gerichtet sind. Deswegen hat man dann in bestimmten Einzelfällen auch schon das Frankfurter Parlament, auch die Schweiz, die Todesstrafe in Sonderfällen, zum Beispiel im Krieg, für zulässig gehalten. Die Weimarer, und ich will mal sagen, den Verfechtern des Republikschutzgesetzes in Weimar hat man es ja auch zum Vorwurf gemacht, dass die Todesstrafe in Abweichung von vorher begründeten Grundsätzen im Republikschutzgesetz für zulässig erklärt worden ist. Folgender Gesichtspunkt scheint mir von besonderem Gewicht. Die Todesstrafe kann, wenn man sie nicht als bloße Sicherungsmaßnahme ansieht, nur als Strafe für volle Schuld angesehen werden. Denn sie vernichtet ja die physische Existenz des Schuldigen. Nun haben aber doch die moderne Soziologie, die moderne Psychologie erwiesen, dass es, auch unter der Voraussetzung der Anerkennung des Postulates sittlicher Verantwortlichkeit, kein Verbrechen gibt, an dem nicht andere Momente Mitschuld tragen. Dass es kein Verbrechen gibt, an dem der Täter allein sittlich schuld ist. Am Zustandekommen jedes Verbrechens sind andere Faktoren Mitschuld, die dem Täter nicht zur Last gelegt werden können. Seine Anlage, für die er nichts kann. Seine Umwelt, in die er hineingeboren worden ist und für die er nicht verantwortlich gemacht werden kann. Und bloße Teilschuld verlangt, nach meiner Meinung, auch eine teilbare Strafe, wie sie die Todesstrafe niemals sein kann. Ein Gesichtspunkt, der erst durch die Erfahrungen nach 1933 wieder besondere Anschaulichkeit erlangt hat und dem ich besonders Herrn Kollegen Dr. Etzel entgegenhalten möchte. Das Bestehenbleiben der Todesstrafe auch für wenige Delikte, auch nur für ein einziges Delikt, birgt die Gefahr der Ausweitung in sich. Hat man sich grundsätzlich für die Todesstrafe entschlossen, dann ist die entscheidende Schwelle überschritten. Dann ist die Ausdehnung der Todesstrafe eben keine Gesetzesentscheidung mehr. Und wehe, meine Damen und Herren, wie ich erlebt habe, wie im letzten Weltkrieg Menschen wegen eines Wortes, man kann sagen wegen einer Geste, wegen einer Haltung, die sich kaum geäußert hat, oder wegen wirtschaftlichen Verhaltens auf Schafott gekommen sind, dann weiß man, welche Gefahr in der Möglichkeit der Ausdehnung der Todesstrafe liegt. Aber, meine Damen und Herren, mir erscheint eine Feststellung für unsere Aussprache bedeutsam. Und darüber müssen wir Klarheit haben. Soweit die weltanschauliche Haltung, auf die es in erster Linie ankommt, die Todesstrafe nicht ausschließt, sollte das Recht des Staates, Menschenleben zu vernichten, nur dann ausgeübt werden, wenn es notwendig, wenn es zum wenigstens nützlich ist. Und ich glaube, darauf müsste sich unsere Diskussion besonders erstrecken, weil wir auf der weltanschaulichen Ebene zu einer Verständigung oder zu einer gemeinschaftlichen Entscheidung nicht kommen können. Und ich möchte sagen, dass in der Diskussion der letzten Jahre deswegen zu Recht diese Frage, ist die Todesstrafe notwendig oder ist sie nützlich, Einverständnis bestanden hat. Also die Frage, die uns beschäftigt, verlagert sich in das Gebiet kriminalpolitischer Überlegungen. Und die haben den Vorzug, überprüfbar, rational entschieden werden zu können. Prüfbar zu sein und rational entschieden werden zu können. Die Todesstrafe stammt, das habe ich schon gesagt, aus einem ganz anders gearteten System der Lebens- und Leibesstrafen des Mittelalters und lässt sich einem modernen Strafsystem nur schwer einpassen. Die Strafe, wie wir sie sehen, die Strafe nach modernen Vorstellungen, die will nicht die Tat treffen, sondern sie will den Täter treffen. Und wir müssen an eine moderne Strafe die Anforderung stellen, dass sie jedem einzelnen Fall gerecht werden kann. Den verschiedenen Graden des Verschuldens muss eine Art gleitende Skala der Strafen entsprechen. Und absolute Strafen, die stehen natürlich im inneren Widerspruch zu dieser Anforderung an das Strafsystem. Selbst wenn die Todesstrafe nicht in absoluter Form angedroht wird, das schwebt offensichtlich auch den Antragstellern vor, sondern nur neben der Möglichkeit, lebenslanges Zuchthaus oder zeitliches Zuchthaus zu verhängen, so würde dieser Widerspruch nicht ausgeräumt werden. Denn die Schuld, die stuft sich graduell ab. Und der Übergang von der Freiheitsstrafe zur Todesstrafe, der ist ein qualitativer Sprung. Todesstrafe und zeitliche Strafen, oder überhaupt Freiheitsstrafen, sind inkommensurabel. Die Möglichkeit, Freiheitsstrafe statt Todesstrafe zu verhängen, würde nach meiner Meinung übrigens auch den Richter vor eine kaum lösbare Verantwortung stellen, würde am Ende praktisch wohl zur Abschaffung der Todesstrafe auf dem Wege der Rechtsprechung führen. Ich würde die Todesstrafe in unserem Strafensystem auch deswegen als einen Fremdkörper empfinden, weil es doch nach den Vorstellungen unserer Zeit die entscheidende, mindestens doch die wesentliche Aufgabe der Strafe ist, zu resozialisieren, den Menschen zu bessern. Die Todesstrafe ermöglicht es lediglich, den Täter vor der Hinrichtung zu einer inneren Umkehr zu bringen. Es gibt Darlegungen, besonders von Gefängnisgeistlichen, die das behaupten, die glauben, dass sie in der Praxis echte innere Umkehr der zu Tode Verurteilten vor ihrer Vollstreckung, vor ihrer Hinrichtung erlebt haben. Wir werden skeptisch bleiben, ob solche Wandlungen, innere Wandlungen sich nicht aus Todesangst oder aus der Hoffnung, aus Gnade vollzogen haben. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, die Verurteilung zu lebenslangem Zuchthaus ermöglicht dem Täter eine echte innere Umkehr. Und wir haben hinreichendes Material zu sagen, dass in Wirklichkeit weitgehend die wegen Mordsverurteilten zu einer echten Besserung gekommen sind und in ihren Strafanstalten oft ein beispielhaftes Leben geführt haben. Die Frage der Abschreckung, ein wichtiger Punkt bei dieser Auseinandersetzung, sehr umstritten. Es ist an sich eine sehr fragwürdige Angelegenheit, ob es möglich ist, einem Menschen ein derart einschneidendes Übel zuzufügen, nur um das Verhalten anderer dadurch zu beeinflussen. Aber, und hier ist es besonders schwer, mit Laien zu diskutieren, es erscheint mir überaus zweifelhaft, ob der Todesstrafe eine Abschreckungswirkung zukommt. Es ist von vielen, die Einblick haben, immer wieder festgestellt worden, dass gerade die Länder und die Zeitalter der härtesten Strafen auch die blutigsten und die unmenschlichsten Verbrechen sahen. Und ich glaube, wir haben eine Periode hinter uns, die uns die Richtigkeit dieser Tatsache nahebringt. Aber es wird immer wieder auf diese abschreckende Wirkung der Todesstrafe hingewiesen. Und es ist nicht leicht, natürlich, diese Frage zu entscheiden. Am Ende entzieht sie sich der verstandesgemäßen Feststellung. Aber immerhin, vielleicht in diesem Zusammenhang, einige interessante Tatsachen. Ein englischer Gefängnisgeistlicher, der 167 Hingerichtete verbeistandet hat und zum Galgen geführt hat, zur Richtstätte geführt hat, der hat festgestellt, es war in der Zeit des öffentlichen Vollzugs der Strafe, dass von diesen 167 Hingerichteten 6 noch keine Hinrichtung miterlebt hatten. Die anderen 161 sind durch das Angesicht der Hinrichtung nicht beeinflusst, möglicherweise sogar gereizt worden zu ihren Undaten. Der Kollege Evers hat darauf hingewiesen, dass ein Täter kürzlich im Gerichtssaal die Todesstrafe gefordert hat, eine oft festgestellte Tatsache, die aber doch gerade beweist, dass den Mörder der Tod nicht schreckt, dass also eine abschreckende Wirkung auf denjenigen, der zu seiner Tat entschlossen ist, nicht feststellbar ist. Nun in diesem Zusammenhang eine ganz bedeutsame Tatsache über die Beziehung des Mörders zu seinem Leben. In Berlin hat eine Tötungsstatistik ergeben, dass in den Jahren 1926 bis 1932 von 287 Mördern 153 Selbstmord begangen haben. Sie scheuen ja gar nicht den Tod, im Gegenteil, sie suchen ihn. Das ist letztlich, weil letztlich ihre Tat und die Selbstvernichtung aus der gleichen seelischen Wurzel herausfließen. Ja, ich meine, diese Tatsachen, liebe Frau Kalinke, ich meine, es ist doch psychologisch sehr interessant. Ich würde sie nicht mit Heiterkeit, sondern mit tiefer Besinnlichkeit aufnehmen. Weil von 32 Totschlägern dagegen hat nur einer Selbstmord begangen. Also auf jeden Fall, diese aufschlussreichen Zahlen sprechen sehr dagegen, gegen die Annahme, dass sich der Mörder von der Todesstrafe abschrecken lasse. Aber wir müssen natürlich, um zu einem Bild zu kommen, auch wenn der Herr Kollege Evers die Kriminalstatistik nicht für sehr überzeugend hält, uns auf die Zahlen verlassen. Wie waren die Verhältnisse in den Ländern, die die Todesstrafe abgeschafft haben oder sie zeitweise beseitigt haben? Wie waren die Verhältnisse jener Länder, in denen für bestimmte Gebiete die Todesstrafe galt und für andere nicht galt? Da gibt es ein ganz umfassendes Material, mit dem sich auch der Rechtsausschuss, wenn die Anträge an ihn überwiesen werden, abgeben wird. Alle diese ganz eingehenden Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass eine Beeinflussung der Mordziffer durch Bestehen oder Fehlen der Todesstrafe nicht feststellbar ist. Natürlich sagt man nun, ja, da wirken auch wieder andere Faktoren mit, die man nicht weiß und die sich dauernd ändern. Und niemand könne daher sagen, inwieweit die relative Konstanz der Mordziffer vor oder nach der Aufhebung der Todesstrafe als Folge dieser Maßnahmen gewertet werden kann und umgekehrt. Das ist an sich richtig. Aber man müsste doch zumindest zu dem Schluss kommen können, dass bei den untersuchten Fällen, wenn die Todesstrafe beseitigt worden ist, eine Verschlechterung eingetreten wäre. Es sei denn, was doch nicht anzunehmen ist, dass damals diese Umweltfaktoren sich nur günstig entwickelt haben. Aber gerade in Ländern, deren Einzelstaaten nur teilweise die Todesstrafe kennen, da müsste doch die Abschreckung besonders wirksam werden. Zum Beispiel in der Schweiz. Die Schweiz hat Zeiten mit Todesstrafe gehabt und Zeiten ohne Todesstrafe. Ich darf mich vielleicht auf eine Erklärung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements von 1949 berufen, wo ausdrücklich festgestellt wird, eine Zunahme der Morde seit dem Inkrafttreten des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom Jahr 1942, durch das die Todesstrafe abgeschafft wurde, ist nicht feststellbar. Und die einzelnen Kantone in der Schweiz haben die gleiche Feststellung getroffen. Ebenso beispielsweise in Australien, wo man eine leichte Abnahme der Morde und Gewaltverbrechen feststellt. Das Gleiche könnte ich Ihnen in vielen Einzelstaaten von Nordamerika darlegen. Vielleicht eine interessante Untersuchung aus dem Jahr 1946 für die Staaten von USA. Man nimmt als Maßstab für die Kriminalitätsstatistiken eine Ziffer, die berechnet ist auf 100.000 Strafmündige. Und da hat es für die Staaten in Amerika mit Todesstrafe im Jahr 1946 eine Mordkriminalitätsziffer ergeben von 1,49. Also 1,49 auf 100.000 Strafmündige. Für die Staaten ohne Todesstrafe nur 0,51, also ein Drittel. Gottes, man braucht das nicht verallgemeinern, das sind aber immerhin wichtige Indizien. Ich will vielleicht aus dem reichen Material nur mal die Entwicklung in Deutschland kurz darstellen. Die Kriminalitätsziffer im Jahr 1883 war 0,48. Das war der höchste Stand zwischen 1882 und 1914. 1908 nur 0,18, der tiefste Stand zwischen 1882 und 1914. Ich brauche Ihnen nicht sagen, warum. 1921 0,50, der höchste Stand zwischen 1918 und 1933. Dann 1929, der tiefste Stand zwischen 1918 und 1933, 0,14. Sie wissen, dass also wirklich die wirtschaftlichen und die sozialen Verhältnisse ausschlaggebend waren. Vielleicht jetzt nun einige Zahlen aus der letzten Zeit. Es ist ein klein bisschen schwierig, richtige Zahlen zu geben, weil wir besonders in den Jahren vor 1947 keine umfassenden Feststellungen treffen konnten. Es sind an Fällen bekannt geworden von Mord und Totschlag, einschließlich des Versuches, im Jahr 1942 1252, 1948 985, 1949 855, 1950 847, 1951 805. Also eine steigend fallende Tendenz. vielleicht interessant, welche von diesen Fällen aufgeklärt werden konnten. Von den 1252 im Jahr 1947 861, von den 985 im Jahr 1948 743, von den 855 im Jahr 1949 689, von den 847 im Jahr 1950 751 und von den 805 im Jahr 1951 732. Also auf jeden Fall nach den Feststellungen seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes eine fallende Tendenz. Ja, ja, spielt sehr richtig, Herr Kollege Evers. Auch das spielt natürlich bei den Statistiken zum Teil mit. Aber die war 1948 längst erledigt. Auch 1947 hat es kaum mehr Zahlen. Na bitte, die Hauptkriminalität durch Ausländer, die sich in Deutschland vollzogen hat, ich habe hier sehr guten Einblick, hat sich in den Jahren 45 vollzogen und ist schon im Ende 45 ganz gewaltig gestiegen. In der Folgezeit gab es nur Einzelfälle. Vielleicht noch eine statistische Zusammenstellung über die rechtskräftigen Verurteilungen in einigen Ländern. In Bayern sind verurteilt worden 48-32, 1949. Das sind also Verurteilungen wegen Mordes, nur wegen Mordes. 1949-45, 1950-32, 1951-22 und dann im ersten halben Jahr 1952-16. Und führen diese Zahlen auch teilweise deswegen irre, weil in ihnen Fälle enthalten sind von Mordtaten aus, besonders der Kriegszeit, auch teilweise aus der Vorkriegszeit, die erst jetzt zur Sühne bei den Gerichten gekommen sind. In Nordrhein-Westfalen 1948-30, 1949-37, 1950-36, 1951-28, im ersten Halbjahr dieses Jahres 8. Rheinland-Pfalz 48-6, 1949-12, 1950-14, 1951-9, erstes Halbjahr 1952-5. Insgesamt sind das für das letzte halbe Jahr, also 29, verdoppelt 58. Wenn man das Vergleichsjahr 1948 herzieht, waren es damals 68. Auch hier eine fallende Tendenz. Nun, ich gestehe zu, dass diese Zahlen kein vollständiges und kein endgültiges Bild zulassen, dass viele Faktoren hier zusammenwirken. Aber insgesamt kann man feststellen, dass eine sinkende Tendenz vorliegt. Keinesfalls kann man behaupten, dass seit der Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 1949 eine ungünstige Wirkung eingetreten wäre. Und wenn ich deswegen bei der ersten Debatte in diesem Hause erklärt habe, sprechen wir in 2 und 2,5 Jahren wieder. Es ist richtig, dass wir das tun, aber wir werden zu dem Ergebnis kommen, dass sich unsere Erkenntnis seit dieser Zeit nicht negativ entwickelt hat. Interessant sind nun diese Zahlen vor allem, wenn man sie mit der anderen Kriminalität vergleicht. Während die Mordziffer und überhaupt die Tötungsziffer ständig im Fallen ist, sind die anderen Delikte gegen die Person im Steigen. Die Körperverletzungen und vor allem die Sittlichkeitsdelikte. Also ein doppelter Beweis dafür, dass die Abschaffung der Todesstrafe in Wirklichkeit nicht geschadet hat, weil sie seit 1947, weil die Tötungsdelikte die einzigen Delikte sind, die eine fallende Tendenz haben, während im Übrigen die Tendenz gestiegen ist, wenn das auch teilweise mit der besseren kriminalistischen Erfassung zusammenhängt. Also ich glaube, man kann um dieses Tatsachenmaterial der Statistik nicht hinwegkommen. Ja, nun gibt es noch viele andere Faktoren, die mitspielen. Man muss natürlich die Tötungsdelikte nach ihrem Hintergrund unterscheiden. Und Dinge, die man statistisch nicht erfassen kann. Wir wissen doch, soweit ist unsere Psychologie fortgeschritten, dass die Menschen, die einen Mordentschluss fassen, sich in einer besonderen psychischen Verfassung befinden. Ganz charakteristisch, wenn der Herr Kollege Evers sagt, dass die meisten Mörder jünger sind als 30 Jahre, dass sie also zum größten Teil keine gefestigten Menschen sind, sondern dass sie aus irgendeinem Affekt heraus handeln, dass sie unter einem übermenschlich seelischem Druck handeln. Also der verschmähte Liebhaber, in England ist in den letzten Tagen jemand hingerichtet worden, der die Frau, die ihn verschmäht hat, niedergestreckt hat. Gar nicht vorstellbar, dass nach der Berücksichtigung unserer immerhin verfeinerten Betrachtung ein deutsches Gericht zu diesem Ergebnis gekommen wäre. Ich will vorsichtig sagen, sehr zweifelhaft, ob es zu diesem Ergebnis gekommen wäre. Dass die Mörder im Allgemeinen unter einem besonderen seelischen Druck leben, es ist doch zweifelsfrei, wenn ich Ihnen vorhin dargelegt habe, dass der größere Teil der Mörder Selbstmord in einer bestimmten Zeit begangen hat, dann wissen Sie, in welcher abnormen Verfassung diese Menschen standen. Also in einer solchen Verfassung kalkuliert man nicht, was den Menschen droht, was sie zu erwarten haben. Natürlich gibt es eiskalte Rechner, Raubmörder. Es gibt Berufsverbrecher, die Todesstrafe gewissermaßen als Berufsgefahr einkalkulieren. Das sind exzeptionelle Fälle, die man bei der Erwägung auch berücksichtigen muss. Aber im Allgemeinen wird man nicht leugnen können, dass die Todesstrafe für den Entschluss des Mörders im Wesentlichen nicht ursächlich ist. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass im Gegenteil durchaus möglich und von vielen Psychologen unterstellt wird, dass gerade durch die Todesstrafe die Bestie im Menschen geweckt wird und zu ihrer Tat geführt wird. Umstand, dass die Todesstrafe nicht mehr öffentlich vollstreckt wird, meine Damen und Herren, ändert an dieser Folge gar nichts. Denn die Vorstellung von der Hinrichtung ist genauso lebendig wie der physische Aspekt dieses Vorganges. Ein anderes Argument für die Todesstrafe will ich nicht außer Acht lassen, dass nur diese Strafe die Sicherheit vor neuen Verbrechen dieses Täters biete. Na, mit dieser Erwägung kann man beinahe für alle schweren Verbrechen die Todesstrafe fordern. Und wir würden am Ende wieder kommen zu gewissen politischen Erwägungen der nationalsozialistischen Zeit, die ja in der Ausdehnung der Todesstrafe immer weiter ging und am Ende verlangte, dass jede Handlung, die Sicherheit des Volkes gefährdet, mit dem Tode gesühnt werden muss. Nun wäre diese Erwägung ja auch nur richtig, wenn man sagen könnte, dass wirklich eine ernste Wiederholungsgefahr bei den Mördern gegeben ist. Ich will das nicht vertiefen, aber auch hier sprechen die Statistiken eine deutliche Sprache, dass die Mehrheit der Mörder überhaupt noch nicht vorbestraft war, sondern erstmals straffällig wurde. Bei Frauen ungefähr 80-85% noch nicht mit den Strafgesetzbüchern in Kollision gekommen ist. Natürlich die Erwägung, wer zum Tode verurteilt worden ist, hat keine Hemmung mehr vor einer ähnlichen Haltung. Die Erfahrungen unserer Strafvollstreckung sprechen auch dagegen. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass im Allgemeinen die Erfahrungen auch mit lebenslänglich Verurteilten, wegen Mords Verurteilten gut ist. Ich will aber nicht verhehlen, dass die Meinung mancher Beamter, die im Strafvollzug stehen, anders ist. Und dass von dieser Seite auch der Ruf auf Wiedereinführung der Todesstrafe kommt. Aber wenn man schon auf dieses Gebiet der Argumentation geht, muss man ja auch auf die Gefahr hinweisen, die in der Todesstrafe liegt. Der, schuldig gewordene wird, wenn ihm der Tod droht, vor seiner Verhaftung alles aufwenden, um sein Leben zu retten. Wird also die Polizei und alle, die ihn verfolgen, viel mehr gefährden, als wenn nur die Drohung eines lebenslänglichen Zuchthauses vor ihm steht. Ich begrüße, dass die beiden Herren Antragsteller die Erwägung, dass die Kosten des Strafvollzuges hier eine Rolle spielen könnten, von sich weisen. Das muss man auch, glaube ich, in aller Öffentlichkeit, weil gerade die Volksmeinung von dieser Erwägung sehr bewegt wird, sagen. Man kommt mit einer derartigen Betrachtung doch sehr in die Nähe der Vernichtung des lebensunwerten Lebens, der Vergasung von Geisteskranken und Ähnlichem. Ja, und der andere Gesichtspunkt, Todesstrafe ist irreparabel. Nicht leicht zu nehmen, meine Damen und Herren. Der Gesetzgeber gibt das Wiederaufnahmeverfahren, weil er weiß, dass keine Justiz vollkommen ist, weil er weiß, dass in jedem Verfahren Mängel liegen können, dass das Einsichtsvermögen des Gerichtes ein beschränktes ist. Soll ausgerechnet bei der Strafe, die nicht rückgängig gemacht werden kann, dieser Gesichtspunkt, der im Wiederaufnahmeverfahren in der Möglichkeit der Kassierung eines Urteils liegt, ausgeschlossen werden. Man weist teilweise darauf hin, man könnte im Gnadenverfahren ja Härten beseitigen. Sehr schwer möglich, meine Damen und Herren. Der für den Gnadenentscheid zuständig ist, angewiesen auf die Akten mit ihrer beschränkten Wirkung. Und da kommen wir auch noch auf andere Zusammenhänge, die auch bei dem Gnadenerweis eine Rolle spielen können. Man sagt, man soll nur hinrichten, wenn der Verurteilte geständig ist. Auch ein sehr schwerwiegendes Problem, meine Damen und Herren, wer in der Justizpflege lange Zeit stand, ist voller Skepsis gegenüber dem Geständnis. Wer weiß, dass es Geständnisse nur von pathologischen Persönlichkeiten gibt, aus einer Sucht zur Selbstbezichtigung. Wir wissen, wie oft Geständnisse zustande kommen. Bedenken immer dahinterstehen, und das ist doch das Grundprinzip unserer Strafrechtspflege, der deutschen Strafrechtspflege, dass niemals ein Geständnis allein zur Verurteilung führen kann, sondern dass der Richter verpflichtet ist, seine Überzeugung zu bilden. Und wenn man diesen Gesichtspunkt anerkennen würde, dann würde das ja dazu führen, dass der reumütig Geständige mit dem Tode rechnen muss. Und der hartnäckig leugnet, der wird möglicherweise der Gnade teilhaftig. Und Kollege Evers meint, man sollte Kaudelen einführen, dass nur bei Einstimmigkeit des Gerichtes, also wohl bei Einstimmigkeit des Wahrspruches der Geschworenen, verurteilt werden soll. Meine Damen und Herren, wer die Verfahren aus der Nähe kennt und weiß, welche Irrtumsmöglichkeiten vorhanden sind, wird hier kein Sicherheitsventil erkennen, das die Möglichkeit der Wiedereinführung der Todesstrafe rechtfertigen würde. Und eine Schattierung nach Indizienbeweis oder nach Zeugenbeweis erscheint mir ebenfalls nicht möglich. Die Praxis weiß, dass der Zeugenbeweis wohl das schlechteste Beweismittel ist. Ich will das nur andeuten, mir Einzelheiten ersparen. Es wäre vieles zu sagen. Ich hoffe, dass in dem Rechtsausschuss notfalls die Möglichkeit besteht, diese Materie mit der Eindringlichkeit und mit der Gewissenhaftigkeit zu behandeln, die notwendig ist. Nur vielleicht einen Gesichtspunkt noch, der kürzlich bei einem Rundgespräch am Hessischen Rundfunk von dem Gerichtsmediziner Professor Witthold erwähnt wurde. Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen festgestellt wurde, dass hingerichtete Mörder in Wirklichkeit unzurechnungsfähig waren. Und viele Psychiater werden Ihnen sagen, dass sie sich hüten werden mit apodiktischer Sicherheit, die Zurechnungsfähigkeit, das heißt also die Schuld eines Mörders festzustellen. Wenn ich nur für die Diskussion drei Thesen aufstelle: Abschreckungswirkung der Todesstrafe, überaus zweifelhaft. Der Sicherheitsgedanke kann nach meiner Meinung die Todesstrafe nicht rechtfertigen. Gefahr von Justizirrtümern ist nicht auszuschließen. Ich habe versucht, die Dinge möglichst objektiv darzustellen, allerdings ist meine Meinung natürlich durchgeschlagen. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn man in einer so wichtigen Frage nicht zu seiner Ansicht stehen würde.